fu loro. Geschätzte Hörerinnen und Hörer von Radio Lora, willkommen in der Infosendung von Radio Lora, der vierte Samstag des Monats. Wir sind flexibel mit Dezibel und wir gehen folgenden Themen nach: Eine Welt und Umwelt. Wie Littering bekämpfen, so unsere Frage. Die Leitgedanken und Leitfragen sind heute: Wie reagieren wir, wenn der Abfall des Nachbarn oder der Nachbarin in unseren Garten oder in unseren Garten landet oder unseren Garten schadet? Wie ist es, wenn wir ein Bauer oder eine Bäuerin wären oder eine Hobbygärtnerin oder ein Hobbygärtner oder eine Bürgerliche oder ein Bürgerlicher mit einem Sinn für Gartenbau oder Gartenästhetik? Es geht dann weiter mit Gay Grey, ein Bericht zum Outing damals und dann heute in der Rubrik von der grossen Flamingoblume zur Männerliebe. Hier ist eine Leitfrage: Wann ist es wirklich angesagt, sich zu outen? Also es gibt Frauen und Männer, die fragen sich, wie steht es mit der Balance zwischen dem Schaden und Nutzen? Wovon hängt das ab, dass sich jemand outet? Hat er vielleicht einen Schaden für sich oder auch seine Umgebung zu befürchten? Ja, Mikrofon begleitet euch Anna Loy. Zu Beginn aber erst einmal noch etwas Musik.
Radio Lora, Weltempfänger ausgemacht auf 97,5 MHz.
Bodensee braucht ein Teppich aus Blaualgen im Hafen von Arbun. Auch so machte sich der Klimawandel letztes Jahr bemerkbar. Die jährlich steigende Wassertemperatur im Bodensee lässt nicht nur Algen wachsen, sondern bedroht auch die Fische, die auf eine gute Durchmischung der Gewässerschichten angewiesen sind. Damit das sauerstoffreiche Oberflächenwasser in die Tiefe gelangt und Nährstoffe aus dem Tiefwasser nach oben spült, braucht es Wind, Wellen und Kälte. So aber werden früher häufige Arten wie die Felchen seltener. Dagegen breitet sich die invasive Quaggamuschel aus. Ein erster Naturpark für die Südschweiz. Mit überwältigender Mehrheit haben 5 italienischsprachige Bündnergemeinden dem Parco del Calanca zugestimmt. Sie werden nun zusammen mit dem Kanton das Gesuch zur Anerkennung des Parkes beim BAFU zur Prüfung einreichen. Mit der Gründung dieses Naturparks wollen die rund 500 Einwohner und Einwohnerinnen des kleinen Calanca-Tals den nachhaltigen Tourismus fördern. Neue Wege aus einer Welt. die Ferme Les Quatre Chemins in der Nähe der senegalesischen Hauptstadt Dakar ist ein Motor für die Transformation der Landwirtschaft Afrikas in Richtung Nachhaltigkeit. Die dort gelehrte Agroökologie setzt vor allem auf Unabhängigkeit und Diversität. Auf der Farm werden auf 3 Hektar Land 25 verschiedene Sorten Gemüse, Nüsse und Getreide produziert, darunter Bohnen, Erdnüsse, Reis, Zwiebeln, Tomaten, Soja und Blumenkohl. Weiter werden 50 verschiedene Sorten Bäume, unter anderem Granatapfel, Grapefruit, verschiedene Zitronenarten, Orangen, Tamarinen, Avocados, Bananen und Mangos kultiviert. Monatlich findet auf dem Hof der Biomarkt Bio Diala statt, für den Menschen aus ganz Senegal anreisen. Ein Hektar Land wird von 4 Gruppen, bestehend aus jeweils 20 Frauen, aus dem Dorf verwaltet. Diese wurden zuvor in Agrarökologie ausgebildet und nutzen das Land nun, um ihre Familien zu ernähren und mit Überschüssen ein kleineres Einkommen zu erwirtschaften. Magische Bohne. Immer mehr afrikanische Agrofachleute und Länder interessieren sich für die vorteilhaften Eigenschaften der Schwarzaugenbohne, welche auf dem Kontinent seit Jahrtausenden gegessen wird. Trotz ihres Nährwertes und ihrer Anpassungsfähigkeit macht ihr Anbau kaum 3% der landwirtschaftlichen Produktion Afrikas aus. Dabei könnten frühreifende Sorten eine wichtige Rolle spielen, sobald wegen steigender Getreidepreise die Mais-, Hirse- und Weizenvorräte zur Neige gehen. Überdies vermag die Pflanze Stickstoff aus der Luft im Boden zu binden, was in semi-ariden Zonen von großem Vorteil ist. Als Protein- und Mikronährstoffquelle ist die Augenbohne erschwinglicher als Fleisch. Aus ihrem Mehl oder Grieß lassen sich insbesondere Brot, Krapfen und Brei zubereiten. In Westafrika animieren Bauernverbände und Bäuerinnen und Bauern mehr davon zu produzieren. Die Hülsenfrucht hat angesichts der globalen Erwärmung ein großes Potenzial. Mit Agrarökologie gegen den Hunger. Die Schweizer Allianz SUFOSEC hat einen Bericht zur Ernährungslage in 16 Ländern des globalen Südens publiziert. Dafür haben die Allianzpartner Aqua Alimenta, Fastenaktion, SCAT Foundation, Swiss Aid, Veterinaire Sans Frontières, Swiss und Vivamos Vechor zwischen 2020 und 2022 rund 14.000 Haushalte in Asien, Afrika und Lateinamerika befragt. Das Ergebnis: einer von 4 Haushalten war von Hunger betroffen und 2 von 3 Haushalten hatten nur eingeschränkten Zugang zu Nahrung. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass der Hunger immer weiblicher wird. Werden die Lebensmittel knapp, sind es die Frauen, die als erste auf Nahrung verzichten. Mangelernährung ist bei Frauen rund 10% höher als bei Männern. Doch auch Lösungsansätze werden an konkreten Beispielen erläutert. Dazu gehören die Stärkung lokaler Ernährungssysteme und agrarökologische Anbaumethoden. Besonders der Einsatz von organischem Dünger, effizienten Bewässerungen oder Bodenschutzmethoden würden den Hunger verringern.
When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say that this thing, this magic we share together, came with the weather too. They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark on a wing, I'm the spark of a firefly's fling. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. They say it's spring, those bells that I can hear ringing. It may be spring, but when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. If poets sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring, then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring, for lovers there's where the lure is, that evil thing, for which September the cure is. This they are sure is true, though I know so that my fancy may turn in the spring. With the right one in sight, one can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me? Though it was spring, that wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring, 'twas you.
Wir hören einen Bericht zum Thema Littering. Die Zeit online.
Dieses Problem muss doch lösbar sein, denn schließlich haben es andere Länder ja auch geschafft.
Seit Monaten ärgere ich mich über das Littering in Berlin und halte immer wieder die Kamera drauf. Denn einen Spielplatz um die Ecke meiner Wohnung räume ich auch ab und zu auf. Das achtlose Wegwerfen hat den englischen Fachbegriff Littering. Pro EinwohnerIn werden in Deutschland jährlich knapp 140 Liter Straßenmüll entsorgt. Rechnet man das auf die Gesamtbevölkerung hoch, ergibt das mehr als 1,6 Milliarden Liter Straßenmüll.
Ich treffe hier beim Hauptgebäude der Humboldt-Universität gleich Dr. Rebecca Gerlach. Sie untersucht die psychologischen Hintergründe des Litterings. Und vielleicht kann sie mir ja plausibel erklären, warum so viele Menschen in Mülleimern eine reine Dekoration sehen.
Ich bin für diesen Beitrag in Berlin unterwegs. Das Problem ist aber größer. Auch in anderen deutschen Großstädten wird kräftig gelittert.
Welche Personengruppe sorgt denn für den meisten Straßenmüll?
Das sind wider Erwarten gar nicht die Jugendlichen, sondern es sind die jungen Erwachsenen.
Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, warum? Also ich meine, Jugendliche so mit 16 sehe ich ja schon auch oft auf einer Parkbank saufen.
Ja, die littern dann möglicherweise auch. Es ist eher so, dass so die Hauptgründe tatsächlich sowas wie Faulheit, Bequemlichkeit sind. Also wenn man die Leute selbst fragt, dann sagen die, ja, es war aber gerade kein Abfallbehälter in der Nähe. Und da konnten wir rausfinden, das stimmt nicht.
Kann man sagen, Littering ist ein Bildungsproblem, also bildungsschwächere Gruppen tendieren eher dazu, ihren Müll liegen zu lassen, oder ist das
Trugschluss? Wollte ich gerade sagen, also vielleicht zunächst mal ist es ein Trugschluss.
Okay.
Ich finde interessant, dass sich das aber so hält als Idee. Also weil das viele annehmen, aber es ist überhaupt nicht so. Und das ist ein sehr stabiler Effekt. Also hat sich in all unseren Studien gezeigt, dass Bildung keine Rolle spielt. Aber wir haben festgestellt, dass mehr so situative Faktoren eine Rolle spielen. Also da, was ich, da wo Menschen sich treffen, in Gruppen sind, bei Großveranstaltungen, übrigens auch tatsächlich da, wo Orte schon verschmutzt sind, da wird auch besonders stark gelittert. Und ich finde, das ist auch so wichtig, wenn man so überlegt, wie kann man denn das erreichen? Kann nicht immer nur darum gehen, dass man noch mehr reinigt und noch mehr reinigt. Und wenn man jetzt zum Beispiel Menschen darin unterstützt, in irgendwelchen Kiezaktionen auch einen bestimmten Teil ihrer Umgebung zu pflegen, dann achten die Leute natürlich auch selbst darauf, achten bei anderen darauf. Und andere wiederum werden gehemmt, ihren Abfall da fallen zu lassen, wenn sie sehen, dass sich hier auch Menschen bemühen.
Diesen positiven Effekt des freiwilligen Aufräumens habe auch ich bemerkt. Vor einigen Wochen fiel mir so Sigrid Pohl-Häusler auf.
Ja, ich weiß, wir haben Pandemiezeiten, deswegen. Also du wohnst ja hier auch im Kiez und ich habe dich ja einfach mal spontan angesprochen, als ich meinen Morgenkaffee da vorne getrunken habe und gesehen habe, du bist mit der Müllklammer unterwegs. Wieso machst du das und wie lange machst du das schon?
Die Initiative ist bei mir entstanden, als ich letztes Jahr Kinder beobachtet habe, die am Urbanhafen mit Stöcken Müll aus dem Wasser gefischt haben. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe zu Hause diese Greifzange und die bringe ich euch vorbei. Und dann habe ich gesehen, wie viel Spaß das macht. Und ich habe mich einfach von den Kindern anstecken lassen.
Und jetzt machst du das regelmäßig?
Ich mache
oder?
Das jeden Morgen. Das hat was Meditatives, weil damit muss ich mich weder bücken.
Ja,
ich kann die kleinsten Teile aufheben.
Mhm. Regt es dich denn auf, wenn du dich mit dem Müll ja auch dann eben täglich beschäftigst, das, so das Verhalten der Menschen?
Überhaupt nicht.
Nee?
Es regt mich überhaupt nicht auf. Ich versuche zu verstehen, was dahinter steckt, dass die Menschen das fallen lassen.
Mhm.
Ja, also es muss ja irgendwoher kommen, dass man einfach alles fallen lässt und nicht mehr sieht, was das anrichtet.
Dass eine Person, die aufräumt, andere inspirieren kann, mit anzupacken, davon ist auch mein nächster Interviewpartner überzeugt. Ich skype mit Shingo Sugiura in Japan. Er arbeitet für Greenbird, ein Aufräumprojekt, das so erfolgreich ist, dass immer wieder international darüber berichtet wird. Auch von einem deutschen TV-Sender.
Die gemeinnützige Organisation Greenbird hält zum Beispiel seit 2003 die Straßen Tokios sauber. Freiwillig. Und ohne Bezahlung.
So, it was started by Ken Hasebe, the founder and now mayor of Shibuya. If it's like enjoyable, easy to join our activity. So he changed the design, for example, Nike, mm-hmm. Gap, and Coca-Cola. So more fashionable to clean up.
And so a volunteer who joins your group to clean up gets like a cool sweater, for example, from Nike. So that's mm-hmm. also like an advantage to join you. And then also you find a community there. So you help each other out.
This is good for communication, like walking around on the street. We could feel connected.
Zurück nach Berlin.
Es ist 7.15 Uhr und damit nicht wirklich meine Tageszeit, aber ich treffe hier an der Admiralbrücke gleich die Berliner Stadtreinigung. Denn wenn jemand was vom Müll versteht, den wir hier alle liegen lassen, dann ja wohl die BSR.
Dass der Verpackungsmüll in den vergangenen Jahren zugenommen hat, bedeutet für die Einsatzkräfte mehr Arbeit.
Und wenn man mehr Müll hat, braucht man länger und ja, mehr Leute wären wünschenswert, aber...
Ärgert Sie das manchmal?
Nee, mich ärgert eigentlich mehr die Ignoranz der Leute.
Ja.
Wie man hier sieht, stellen wir auch 240er Behälter zur Verfügung, weil wir halt die Problematik kennen. Aber die Leute sind einfach, weiß ich nicht, so abgestumpft oder so. Das liegt dann in der Mitte alles voll und an den Seiten. Na, da, wo sie stehen und gehen, lassen sie halt alles fallen.
Ich Ich finde es krass, was hier alles rumliegt. Aber wie findet der Pressesprecher der BSR das?
Das rücksichtslose Verhalten von einigen wenigen, das hat tatsächlich gravierende Folgen für die Stadtsauberkeit. Der Grund dafür ist sicherlich auch ein mangelnder Respekt vor öffentlichem Eigentum oder vor öffentlichem Raum.
Welche Maßnahmen könnte man in Ihren Augen ergreifen, um diesem Problem entgegenzuwirken? Also braucht es mehr Mülleimer oder restriktivere Gesetze?
Ja, für eine saubere Stadt, da braucht man eigentlich immer einen Dreiklang an Faktoren. Ein gutes Entsorgungsangebot, ich denke, das haben wir hier in Berlin. Als zweites braucht man natürlich das Verantwortungsgefühl der Menschen. Und als drittes, und das ist eben auch ein sehr wichtiger Punkt, bedarf es aber auch restriktiver Maßnahmen, also zum Beispiel Bußgelder, ja, oder auch Kontrollen durch die Ordnungsbehörden. Die Rolle der Ordnungsämter sollte hier sicher weiter gestärkt werden, denn wirklich rücksichtslose und unverbesserliche Litterer, die erreichen sie oft nur über ihren Geldbeutel.
Dann gibt es ja noch einen weiteren Aspekt. Viele Grünflächen, also zum Beispiel Parks, die auch stark frequentiert sind. Das niedrige Budget ausgegeben werden muss zusätzlich noch für die Reinigung dieser Parks.
Und da fehlt dann natürlich oft das Budget für die Pflege des Grüns.
Und so sieht es dann teilweise in den Parks aus. Noch einmal zurück zu Frau Gerlach. Sie findet restriktivere Maßnahmen zwar grundsätzlich sinnvoll, bezweifelt aber, dass diese große Wirkung zeigen würden.
Also restriktive Maßnahmen, die nicht kontrolliert werden, also nicht umgesetzt werden, sind gar keine Maßnahmen. Und an der Stelle kann ich vielleicht nur ganz kurz erwähnen, dass ich mal auf einer Konferenz war. Da waren verschiedene Ordnungsämter auch mit dabei. Und dann sagten mir die entsprechenden Leiter der Ordnungsämter, wissen Sie, liebe Frau Gerlach, wo auf unserer Prioritätenliste die Kontrolle von Litterern steht? Ganz, ganz unten.
Das Ordnungsamt selbst wollte mit mir übrigens nicht über dieses Thema sprechen.
Gibt es auch Erkenntnisse in der Forschung oder untersuchen Sie das überhaupt? Was es denn mit mir als Mensch macht, an einem vermüllten Ort zu sein? Wie wirkt sich das auf meine Psyche aus? Nicht nur auf mein Littering-Verhalten.
Es gibt Untersuchungen, die einfach nahelegen, dass Vermüllung zum Teil mit Verwahrlosung assoziiert wird, Verwahrlosung wiederum stark mit Kriminalität assoziiert wird. Also insofern werden diese Dinge schon miteinander verbunden. Und schon aus diesem Grunde finde ich es extrem wichtig, dass wir uns wirklich um die Sauberkeit kümmern, nämlich genau um diese Verwahrlosungseffekte auch zu vermeiden.
Ist da jemand drauf gepisst? Ich fürchte, es reicht nicht, wenn wir nur unsere eigenen Abfälle richtig entsorgen. Wenn unser Lebensraum sauberer werden soll, müssen wir Verantwortung für den Müll übernehmen, den Fremde einfach achtlos wegwerfen, auch wenn wir vermutlich alle keine Lust drauf haben. Aber ich bin mir sicher, das Aufsammeln von Müll in der Öffentlichkeit inspiriert eben auch andere, das Gleiche zu tun.
Was sagt Ocean Care Zürich zu diesem Thema?
Willkommen am Meer hier in Zürich, weil was ihr hier seht, das fließt irgendwann auch mal ins Meer.
Nach neuesten Zahlen schwimmt lediglich ca. 0,5% des Abfalls auf der Wasseroberfläche auf und der ganze Rest befindet sich eigentlich am Grund. Sei es am Meeresgrund in den Meeren oder eben bei uns in den Seen am Boden.
Plastik ist ein geniales Material, aber es ist viel zu billig. Und den Preis bezahlt nicht der Konsument, sondern die Umwelt.
Plastik ist ein großes Thema, vor allem auch mit den ganzen Verpackungen, mit dem Takeaway-Geschirr, das natürlich weggeworfen wird.
Beim Waschen von Textilien aus Kunstfasern entsteht Mikroplastik. Das sind so haarkleine Fasern, die in Seen und Flüsse gelangen.
Und in dem Sinn muss man bedenken, dass man wöchentlich bis zu 25 Gramm Mikroplastik zu sich nimmt. Das ist das Äquivalent einer Kreditkarte, die man da verfuttert.
Man schätzt, ein Schweizer Einwohner produziert pro Jahr 700 Kilogramm Abfall. Und davon sind 125 Kilogramm Plastik.
Aktionen wie diese heute sind natürlich ein ganz wichtiger Schritt, um die ganze Bevölkerung mitsamt der Politik ein bisschen aufzurütteln.
Was ich tue, um dieses Wasser zu schützen, das tue ich auch, um das Meer zu schützen.
Plastic Diet richtet sich darauf aus, dass